Ja, wir sind ja miteinander eigentlich in der Nehemia-Serie. Jetzt ist aber erst ein Advent und dann stehe ich immer im Konflikt zwischen Tradition und einfach, ja, wollen wir weiterfahren. Aber ich kann das sehr gut verbinden. Ihr werdet es sehen, ich hoffe es einmal. Ich denke, man kann es gut verbinden, den Text weiterzugehen. Nehemia ist bewegt worden, hat eine Last aufs Herz bekommen, hat eine Vision gehabt und die Vision einfach zur Wirklichkeit dürfen bringen. Kommt, lasst uns die Mauern aufbauen. Nicht abreißen, sondern aufbauen. Und das war seine Vision, die er bekommen hat. Und wir haben miteinander angeschaut, wie sehr er betroffen war, wie sehr er sich eine Last hat, das Herz gegeben, auch Opfer und handlungsbereit war. Und dann einfach das Volk Israel konnte die zurückkehrten Juden nach der babylonischen Gefangenschaft motivieren, ja, hey, die zerstörten Stadtmauern wieder aufzubauen, gemeinsam und tatkräftig. Sie sind voll Elan an die Arbeit gegangen und alles war wunderbar. Ja, nein. Eben nicht. Wir haben das ein paar Mal miteinander angeschaut und das ist einfach eine Tatsache. Das Werk und der Dienst für Gott ist unter Dauerbeschuss. Vor allem dann, wenn es vorangeht. Und das ist immer so gewesen, das fingen wir immer wieder und es ist auch heute immer noch so. Und das Werk beim Nehemia ist sowohl von aussen, zuerst angefangen einfach so ein bisschen mit Spott und Hohn und nachher ist es immer intensiver geworden mit der findlichen Attacke. Wir kommen unter sie, wir tun das Zerstören von den Finden, den umliegenden Finden und nachher können sie das irgendwie klären und dann ist es von innen gekommen, der Konflikt von innen, Zoff von innen und wir haben dann angeschaut, der Nehemia und das, was wir lernen vom Nehemia, ist immer fokussiert gsi. Er war fokussiert gsi. Er hat sich nicht ablenken für das ganze Geblänkel, ob es jetzt von aussen oder von innen gsi ist. Er hat es ernst genommen. Er hat nicht weggeschaut. Er hat es nicht ignoriert. Aber er hat sich auch nicht gefangen von diesen ganzen Sachen. Das ist das, was wir miteinander vom Nehemia bis dahin anschauen. Eine grosse Aufgabe nimmt mich in Anspruch, sagt er. Und das war es, die Mauern von Jerusalem wieder aufzubauen. Und für uns ist das, wir wollen unseren Herr und Gott verherrlichen als seine Gemeinde vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Das ist unser Auftrag. Und wir wollen die gute Botschaft raustragen, weil Menschen um uns verloren gehen, wenn sie Jesus Christus nicht kennenlernen. Und darum wollen wir fokussiert bleiben. Wir haben einen grossen und wichtigen Auftrag. Und es wird uns immer wieder Sachen geben, die weiss gefangen nehmen, weiss ablenken. Wir fahren weiter. Und es geschah, als die Mauer gebaut war. Okay, endlich, fertig, jetzt, Ruhe. Alles paletti. Und es geschah, als die Mauer gebaut war. Ja, sie ist gebaut worden. Am 25. September 545 vor Christus, ja, sie ist gebaut worden. Nach nur 52 Tagen Bauzeit. Und dann passiert etwas, eine geistliche Erweckung. Ja, man kann sagen, jetzt ist doch eigentlich das Werk vollbracht. Die Mauern stehen. Aber nein, es muss noch etwas passieren. Es reicht nicht. Das äußere Erscheinungsbild. Es muss eine innere Erweckung passieren, eine geistliche Erweckung. Das sind zwei Paar Schuhe. Und das werden wir heute Morgen sehen. Es geht um mehr als nur Mauern. Und es geht darum, wie tote Bausteine lebendig können werden können. Wir wissen das aus dem Neuen Testament. Ja, dass Gott lebendige Steine aus allen Nationen einfügt in seine Gemeinde. Und so lesen wir in Nehemia 7, Vers 6, und es geschah, als die Mauer gebaut war, da setzte ich Türflügel ein und die Torhüter und Sänger und Leviten wurden zum Dienst eingestellt. Ich übertrug die Verantwortung für Jerusalem meinem Bruder Hanani. Da haben wir gleich kennen, ganz am Anfang. Da ist ja gekommen nach Babylon und hat ihm ja erzählt, dem Nehemia, was alles in Brüche liegt. Und Hanania, dem Befehlshaber der Burg, denn er war ein zuverlässiger Mann. Und ich sprach zu ihnen, man soll die Tore Jerusalem nicht öffnen, ehe die Sonne heiß scheint. Und während sie noch Wache stehen, das geht jetzt um ein Aber, noch Wache stehen, soll man die Türflügel schließen und verriegeln. Ganz spezielle Vorkehrungen, die hier getroffen werden von Nehemia. Die Mauern sind gebaut, die Tore sind eingesetzt. Und nachher sehen wir eigentlich, wir kennen das alles, Safety first. Oder? Sicherheit vor. Vor allem, jetzt wird gesichert. Darum haben sie die Stadt Mauern gebaut. Warum ist denn das so wichtig? Ja, was nützt eine Mauer ohne Tor? Darum hat die Mauer die Tor eingesetzt. Warum lässt man die Tor nicht offen stehen, dass sie Tor tut? Dass man sie zu tut zu gegebener Zeit und dass man sie dann, wenn man sie offen hat, dass man Wache hat, wer geht hier ein und aus? Sicherheit. Es geht um das Thema Sicherheit. Und er sagt auch, und er hat Verantwortung für die Sicherheit von Jerusalem, verantwortungsvolle Leute übergeben. Seinem Bruder, dem er das tiefste Vertrauen hatte, und dem Burgherr, dem Hanani, wo er auch sagt, es ist eine vertrauenswürdige Person. Ja, ganz ehrlich, jetzt fragen wir uns doch mal, warum die wir denn unser Auto abschließen, wenn wir es auf dem Parkplatz herstellen? Warum die wir denn unsere Türen so zu und in der Regel auch schliessen? Wir haben es mal erlebt, als wir noch in Giswil gewohnt haben. Wir hatten die Türen vielmals nicht zu. Und mitten in der Nacht, etwa am Morgen um 3 Uhr, plötzlich sehen wir vor dem Schlafzimmer, mein Schlafzimmer ebenartig, wie jemand vor der Tür steht und reinkommt. Und natürlich, hau, wacht er hin. Er war zuerst wach und dann hat schon den Schritt drinnen gehabt. Und ich kumpe auf und dann ist er zack, zum Glück wieder gegangen. Ja, wir sind selber blöd. Wir haben nicht zugemacht. Wir haben nicht dicht gemacht. Es gibt Leute, die wollen wir nicht drinnen haben. Es gibt Leute, die wollen wir nicht drinnen haben, weil sie Schaden anrichten. Und darum sind Türen und Schlösser ja gute Erfindungen. Und darum tut uns die Obrigkeit sogar warnen und sagt, jetzt gerade so in dieser Dämmerungszeit, hey, tut eure Türen zu. Die Obrigkeit, die sonst manchmal ein sehr offen ist für alles, sagt doch, ja, hey, tut hier eure Türen zu. Es ist eine ideale Erfindung. Ja, warum ist es eine ideale Erfindung? Weil Türen kann man auch auftun. Man kann sie nicht nur zutun, man kann sie auch auftun, zur gegebenen Zeit. Aber wenn man sie auftut, ganz ehrlich, wenn wir Türen auftun, dann schauen wir, wer reinkommt, oder? Oder wer macht das nicht? Wer schaut nicht, wer reinlässt? Hey, würdest du heute Nachmittag oder heute Abend, wenn irgendein Maskierter vor der Tür steht und du weißt nicht so recht, was ist das für eine Maske und so, lass dich du nicht rein. Logisch. Es ist eine ideale Erfindung. Und Nehemia sagt, ja Herr, genau darum wollen wir die Türen gut bewachen, die Tore bewachen. Darum sollen sie erst am Morgen spät aufgetan werden und so wieder zugetan werden. Und es muss klar sein, wer ist in der Stadt innen. Und das braucht verantwortungsvolle Leute. Wir schließen und öffnen die Tore dosiert, mit anderen Worten. Und jetzt ist das genau das Gleiche doch auch für die Gemeinde. Und manchmal frage ich mich, tatsächlich, warum tun wir uns so gut absichern, unser Hab und Gut, was ja gut und wichtig und richtig ist. Aber geistlich gesehen haben wir so den Eindruck, da kann uns nichts geschehen. Das stimmt einfach nicht. Die Bibel macht uns das so manchmal deutlich. Es stimmt einfach nicht. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich bin die Tür. Es gibt keine andere Tür. Es gibt keine andere Tür. Jesus ist Tür. Und wenn man plötzlich Leute drin hat in einer Gemeinde, die sagen, es gibt noch andere Türen, es gibt noch andere Schafstau, dann wird es gefährlich. Es gibt auch viele, die plötzlich so wie so ein Mainstream folgen. Wo plötzlich alles recht ist. Der Philosoph Robert Spiemann analysiert das fatale Gedankengut heute und sagt, die Forderung, andere Überzeugung zu achten, wird inzwischen zur Forderung, keine eigenen Überzeugungen zu haben. Und wer sie dennoch vertritt, gilt als intolerant. Ja, genau, das ist das Problem. Genau das ist eine Not. Und darum schreibt der Peter Hane, dass es eigentlich das Wort Toleranz ein Problem von PISA ist, von der PISA-Studie, dass sehr viele heute Toleranz mit 2L schreiben, weil sie denken, alles ist toll. Mal ist es der Papst, mal ist es New Age, mal die alte Bibel und Jesus, mal irgendetwas anderes, etwas Spirituelles. Aber es gibt die Wahrheit und es gilt, achtsam zu sein, Sicherheit vor. Und wir wollen darum nicht einfach dem Mainstream folgen, sondern wir wollen achtsam bleiben, auch als Gemeinde hier. Etwas Nächstes sehen wir, den Namen der Heimkehrer werden in einem Buch aufgeschrieben. Und ihr jetzt nicht Angst haben, ich werde euch die Liste im Kapitel 7 nicht vorlesen, weil das wäre auch für mich ein bisschen mühsam und für euch erst recht. Aber hier steht, da gab Gott mir, immer noch der Nehemia sagt, in den Sinn ein Verzeichnis der Sippen anzulegen. Dabei fand ich die Schriftrollen mit dem Verzeichnis der ersten Judäer, die, die mit dem Esra zurückgekommen sind, hat er die Liste gefunden. Ach, der hat das auch schon gemacht. Ja, ich mache es doch weiter. Ich führe die Liste weiter. Jetzt kann man sagen, ja, für was ist jetzt das schon wieder? Ach, die elenden, langweiligen Listen. Ja, es hätte Sinn. Es hätte Sinn. Er will erfassen, wer aus der Verbannung zurückgekehrt ist. Und ja, er will die erfassen, die jetzt hier aus der Gefangenschaft, so sagt er es, aus der Gefangenschaft aufgezogen sind. Und es ist ihm wert, die namentlich erfasst zu haben, die Sippen, die Menschen, die hier zurückgekehrt sind, weil das ganz wichtig ist. In Hebräer 12, jetzt kommen wir ins Neue Testament, steht, ihr seid zur Gemeinde der erstgeborenen Kinder Gottes gekommen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter aller Menschen, und ihr seid zu den Geretteten im Himmel gekommen, die nun im Geist bei Gott angekommen und vollkommen gemacht sind. Nicht werden, sind, jetzt schon, er sagt das zu Gläubigen, nicht weil sie vollkommen können leben, sondern weil wir vollkommen gemacht sind, im Stand noch, weil wir Heilige sind und wir sind eingeschrieben im Buch vom Leben und um das geht es geht um diese Liste und ich kann nur fragen heute Morgen, weißt du, dass du eingeschrieben bist im Buch vom Leben bei Gott im Himmel, weil das ist alles Entscheidende. Alles Entscheidende, dass wir das wissen, dass wir wissen, ich bin gerettet und wenn ich eines Tages von der Erde gehe, dann bin ich bei ihm in der Herrlichkeit, weil ich dort hier als Gefangene von der Sünde, von der Sklaverei von der Sünde rausgekauft worden durch Jesus Christus und ich habe eine ewige Heimat. Ich werde bei ihm sein. Weißt du das? Und wenn es nicht weißt und die Adventszeit fährt jetzt an, ja, dann möchte ich dich ermutigen. Hey, ja, dann gang in die Advents, in die Erwartungszeit rein, wo wir erwarten, dass Jesus Christus wiederkommt. Und ich bin überzeugt, er kann jederzeit kommen, dass wir dürfen wissen, ja, ich bin bei ihm, weil ich eingeschrieben bin im Buch vom Leben. Und jetzt kommt der Text, da bitte ich dich, Levin, den vorzulesen. Und ich bitte euch, ihr werdet sehen, warum, einfach aufzustehen, wenn wir den Text lesen. Das kommt auch noch vor drinnen.
Am ersten Tag des 7. Monats, als alle Israeliten wieder in ihren Städten wohnten, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den Schriftgelehrten Esra, das Buch mit dem Gesetz zu holen, das der Herr dem Volk Israel durch Mose gegeben hatte. Da las der Priester Esra das Gesetz vor den Männern und Frauen und von den Kindern, die alt genug waren, um es zu verstehen zu können. Alle hörten aufmerksam zu, vom frühen Morgen bis zum Mittag. Esra stand auf einer Plattform aus Holz, die man eigenes dafür errichtet hatte. Weil Esra einen erhöhten Platz hatte, konnten alle sehen, wie er die Schriftrolle öffnete. Da stand das Volk auf, Esra pries den Herrn, den großen Gott, und alle riefen mit erhobenen Händen: Amen, Amen, es soll so sein. Dann warfen sie sich vor dem Herrn nieder, mit dem Gesicht zu Boden. Die Leviten legten den Versammelten das Gesetz aus. Sie lasen laut aus dem Buch vor und erklärten Abschnitt für Abschnitt, damit das Volk es wirklich verstehen konnte. Als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. Aber der Statthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Gesetz auslegten, ermutigten sie: Seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein Festtag. Er gehört dem Herrn, eurem Gott. Und nun geht nach Hause, esst und trinkt. Bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mahl nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Herrgott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn ist eure Kraft. Auch die Leviten beruhigten das Volk und sagten: Seid nicht traurig, denn dieser Tag gehört Gott. Da gingen die Versammelten nach Hause und feierten ein großes Freudenfest. Sie aßen und tranken und teilten mit denen, die selbst nicht besaßen, denn sie hatten verstanden, was man ihnen verkündet hatte.
Merci vielmals. Denn sie hatten verstanden, was man ihnen verkündet hatte. Ein wunderbarer Text, eine wunderbare Handlung. Wir merken jetzt, dass das weggeht von diesen Mauern mit diesen toten Steinen, die man eingefügt hat, die wichtig waren, hin zu den Menschen, zum Volk Gottes. Und dort passiert etwas. Dort passiert etwas ganz Gewaltiges. Und jetzt geht es nicht nur um die Sicherheit durch die Mauern von Jerusalem, die wichtig sind, sondern es geht jetzt darin, dass auch eine innere Stärke und Sicherheit bauen wird. Eine geistliche Erweckung, weil Menschen ergriffen sind vom Wort Gottes. Und zuerst sehen wir die Kraft der Versammlung. Am ersten Tag des siebten Monats Rosh Hashanah, oder bekannt auch als Yom Teruah, das Posaunenfest. Und sie versammeln sich, und wir haben ja das einmal gelesen, oder? Die Posaunen, die sind ja erwähnt gewesen. Hey, wenn irgendwo Gefahr lauert, dann, hey, hört, dann kommt Posaune, und dann versammeln wir uns alle an einem Punkt. Haben wir vorher schon einmal gelesen. Und jetzt ist also der jüdische Neujahrstag. Bekannt eben als Yom Teruah, das Posaunenfest. Und dann denken wir so: Ja, da kommen die Posaunen vom ganzen Emmental und spielen wunderbar. Wie wir es hier auch schon gehört haben. Aber ich muss euch enttäuschen. Es hat nicht so schön getönt, wie es bei uns heute tönt. Nein, sondern es hat so tönt. Aber ich kann es euch leider nicht vorspielen. Ich habe auch kein Schofar. Vielleicht hätte jemand von euch das auch hier spielen können. Und ihr würdet zusammenzucken, wenn der Ton kommt. Es ist so wie eine Tröte. Sorry. Es ist nicht ein schöner Schall, und wo man kann Melodien spielen kann. Ja, es ist ein Signalhorn. Das muss uns schon bewusst werden. Die Posaune, das Schofar, ist ein ursprüngliches Signalhorn gewesen. Und das wird auch wieder in Erwähnung kommen, wenn Jesus wiederkommt. Und ganz ehrlich, wenn aber da die Sirenentests sind, wer findet das so cool? Wir wohnen recht nahe von so einer Sirene. Und wenn da im Sommer die Fenster offen sind, dann wasch! Und das finde ich nicht so lustig. Nicht so angenehm. Und genau um das geht's. Es ist eine Posaune. Schaut, und die sind immer wieder in diesem Posaunenfest. Die Wiederhörner blasen worden. Es ist eine Schau rausgegangen. Ein Weckruf ist rausgegangen. Und das Volk hat sich aufgrund von diesem Weckruf gesammelt, ist zusammengekommen, hat sich versammelt. Wie es eben der Nehemia vorher schon mal gesagt hat, warum? Warum das? Ja, einerseits natürlich, um einander zu sehen. Wir sind nicht allein. Wir haben es vorhin gehört im Zeugnis. Ja, wir sind nicht allein. Wir sind miteinander unterwegs. Wir sind gemeinsam unterwegs. Wir sind viele und nicht nur unsere Gemeinde hier. Nein, wir haben ganz viele, die heute Morgen sich hier im Emmental, im Kanton Bern, in der Schweiz versammeln, um Gottes Wort zu hören. Wir sind nicht allein. Wir wollen einander ermutigen, trösten, füreinander einstehen. Wir wollen einander Trost geben. Wir wollen Anteil nehmen, wie wir es vorhin gehört haben, im Leben. Wir wollen einander tragen. Wir wollen füreinander beten. Wir wollen einander stärken. Wir wollen einander helfen und ergänzen. Und wir wollen miteinander hören, was Gott sagen hat. Und genau das ist hier der Punkt, wo wir einsetzen hier in diesem Geschehen. Das Volk Gottes ist zusammengekommen, um miteinander. Nicht jeder hockt vor seinem PC und lässt seine Lieblings-YouTube-Prediger, sondern wir kommen miteinander hier zusammen, um das Wort Gottes zu hören, die Weisungen Gottes, weil das fördert die Einheit. In Hebräer 10 steht, lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Und dass umso mehr ihr seht, dass der Tag nahe ist, an dem die Posaunen, das steht jetzt hier nicht, aber das wissen wir aus anderen Übersetzungen, beziehungsweise aus anderen Texten, das muss ich sagen, wenn der Herr wiederkommt und die Posaunen werden schauen, ja, wir wollen bereit sein. Die zweite Wiederkunft wird sein. Ganz sicher. Beim ersten Mal war das Volk Israel nicht bereit. Wir werden dann, der Predigt, die ich glaube, am 21. Dezember habe, werden wir über das nachdenken. Die Bereitschaft. Und nachher sehen wir etwas. Ihr kennt den Ausdruck, der Appetit kommt mit dem Essen. Da meint man so damit, ja, eigentlich, boah, ich habe jetzt nicht unbedingt Hunger. Und dann fährst du einfach etwas essen. Oder? Und es schmeckt mega gut und plötzlich merkst du, dass du hier eine ganze Dauer vertröstet hast und noch nachnimmst, weil es eben so gut ist. Und jetzt sehen wir etwas, das passiert hier in Bezug auf das Wort Gottes. Der Bauleiter, der Nehemia, tritt jetzt in den Hintergrund. Er nimmt sich zurück. Jetzt ist ein anderer dran. Und zwar der Ezra. Der ist ja 13 Jahre vorher, wir müssen das geschichtlich kennen, ja mit einem Teil schon zurückgekehrt nach Jerusalem. Sie haben den Tempel aufgebaut und sie sind als erste Schar zurückgekehrt. Und jetzt soll der Ezra, der Priester, hier Funktion übernehmen. Der Innenarchitekt tritt in Aktion. Wir lesen es so, ihr habt es vorhin gelesen. Sie haben der Schriftgelehrte Ezra bitten, das Buch vom Gesetz zu holen, von den Weisungen, von der Lehre zu holen, könnte man auch sagen. Gesetz, das tönt immer so, ah, oh, Gesetz. Ja, es sind die Weisungen Gottes gesehen. Da las der Priester Ezra das Gesetz vor den Männern. Alle hören aufmerksam zu. Sie haben nicht an Sonntagsbrot gedacht. Und sie haben auch nicht daran gedacht, dass jetzt die 45 Minuten schon mal sind. Sondern vom Morgen früh bis zum Mittag 6 Stunden lang. Ich weiß nicht, wer von euch, also ich weiß das von vielen von euch, die sehr intensiv und viel im Wort Gottes lesen oder hören, aber 6 Stunden am Stück weisige Gesetzestora. Okay, das sind nicht Geschichten, das sind nicht Halleluja-Geschichten, sondern das ist die Weisige Gottes. Und die Weise hören. Es war das Volk, das gesagt hat, lies uns vor. Lies uns vor. Und dann hatten die so ein Podium gehabt, wie wir hier, wahrscheinlich höher, auch aus Holz. Und es sind 14 Leute. Es ist nicht der Esra alleine davor gestanden. Das kann man nachlesen. Es sind insgesamt 14 Leute davor gestanden. Und sie haben gelesen. Und sie haben erklärt. Was wir hier sehen, ist eine Sehnsucht. Eine unglaubliche Sehnsucht. Nach Lehr und nach Weisung. Baten, das Buch des Gesetzes zu holen. Sie beten darum. Und wir sehen, es ist quantitativ grosszügig. Hören aufmerksam vom frühen Morgen bis zum Mittag zu. Das ist ein Kennzeichen. Das ist übrigens ganz interessant, wenn man Erweckungsgeschichte liest. Das ist ein Kennzeichen, das basiert zu Beginn einer Erweckung. Es ist eine Sehnsucht da. Nach Gottes Wort. Dass man das hören will, dass man hören will. Und dass man Bereitschaft hat dazu. Und es ist qualitativ unglaublich tiefgründig. Es ist nicht einfach vorgelesen worden, damit man das abhaken kann, so wir haben es dann gehört, sondern die Leviten, also dass wir uns vorstellen, der Esra liest vor, ich weiß nicht, wie viel das er jeweils vorgelesen hat, und dann sind die Leviten unter das Volk gegangen. Ja, das waren etwa 50'000 Leute gewesen. Also das muss man schon sehen. Das war eine riesige Versammlung gewesen. Es haben ungefähr 50'000 Leute haben, dort hier gelebt, und die sich wie ein Mann versammelt. Es war eine riesige Versammlung. Und darum hat es jetzt Leviten gehabt, die unter den Leuten waren, wo man wahrscheinlich Gruppenarbeit gemacht hat, wo es nachher heisst, sie lasen laut aus dem Buch vor und erklären Abschnitt für Abschnitt, damit sie es wirklich verstehen konnten. So müssen wir uns das vorstellen. Es ist darum gegangen, das zu verdeufen. Ja, was heisst das jetzt? Was bedeutet das? Was ist hier geschrieben? Im Neuen Testament heißt es so, gebt dem Wort Gottes in der Gemeinde, das ist gemeint, viel Raum. Lasst es seinen ganzen Reichtum unter euch empfangen. Warum ist dir das so wichtig? Wisst ihr, wir können sehr viele Worte machen. Ich habe sehr vieles auch, dass ich Bibeltexte habe, die wir vorlesen, wo wir Bibeltexte uns ausrichten an den Texten. Warum ist das so wichtig? Meine Erfahrung, ich kann ein konkretes Beispiel nennen. Ich bin mit jemandem auf der Straße über Gott am Reden. Und ich habe vieles versucht zu erklären und warum, dass das glaubwürdig ist und so. Und da sind Gegenfragen und Argumente gekommen. Und dann habe ich gesagt, ja, kurz bevor wir auseinandergegangen sind, ich möchte einfach noch ein Wort aus der Bibel weitergeben. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die ihm vertrauen oder an ihn glauben, gerettet werden und nicht verloren gehen. Da habe ich gemerkt, der Mann ist zusammengezuckt. Der ist richtig zusammengezuckt. Dann sagt er, wo steht das? Wer sagt das? Und dort jetzt merken, ja, jetzt wirkt das Wort Gottes. Das bin nicht ich. Das geht hier auch nicht um Esra. Es geht darum, dass das Wort Gottes wirkt in sich. Das Wort Gottes ist wie ein Schwert. Und das sehen wir hier. Erwartend und bereit, ergriffen zu werden. Es ist eine unglaubliche Ehrfurcht, auch eine äußere Ehrfurcht, hier, wo man nicht hätte müssen anordnen. Wir machen das jetzt so. Der Esra steht auf, liest das Wort Gottes, da warfen sie sich, also zuerst stehen sie alle auf, und nachher, das haben wir jetzt heute nicht gemacht, stellen wir uns vor, wir haben uns einfach ergriffen von dem Wort, zu Boden geworfen, liegend auf dem Boden, weil wir ergriffen wären worden, zu tiefst innen von dem, was hier mit dem Gesicht nach zum Boden, was Gott hier sagt, das ist nicht verordnet worden, das müsst ihr jetzt machen, hey, jetzt. Als die Menschen hörten, was im Gesetz den Weisungen oder eben den Weisungen oder der Lehre steht, wo sie das hören, sie haben hergelassen. Jetzt muss man sehen, mehrere Stunden haben sie hergelassen. Und sie hören her und der Levit erklären es. Und sie begreifen es, was da hier steht. Da begannen sie zu weinen. Das hat eingeschlagen. Ja, das hat eingeschlagen. Bruno? du hast plötzlich wieder im Spiegel gesehen und hast vielleicht das Erlebnis gehabt, das hier der hat, wo er sein Spiegelbild anschaut und sieht, what? Was ist denn das da? Hey, wenn wir flüchtig in einen Spiegel hineinschauen, ganz flüchtig, von dem redet übrigens die Bibel im Jakobusbrief, ja. Also ganz flüchtig, so, okay, ja, okay, ist gut. Hey, das ist eine Sache. Und dann können wir intensiver heranschauen. Okay. Okay. Und dann, der Spiegel hat eine Funktion. Ihr seht es vielleicht, der vergrössert es x-mal und plötzlich, wow! Nein! Jo, da sind plötzlich Pickel und Hörli, die sie nicht hergehören. Und ja, einfach. Und wow, da ist noch ein bisschen Spaghetti-Soßenreste an den Lippen. Und nein, und nein, nein, nein. Und jetzt können wir sagen, weg mit dem Spiegel. Oder wir können sagen, ja, der Spiegel, der zeigt mir etwas. Der Spiegel zeigt mir, wie es wirklich ist. Und das ist das Gesetz. Übrigens auch die Bergpredigt ist so gedacht. Das ist ein Spiegel, wo Jesus den Pharisäern und dem Volk Israel hergehalten hat und nachher immer näher gekommen ist und vergrössert hat und die Lupe genommen hat und eigentlich nur ein Ziel hat, damit man sich selber erkennt. Und hier sehen wir, wie das Volk Israel erschrocken ist. Über die Dreckflecken in ihrem Leben, über das, was sie verbockt haben, über das, wie es eben Schuld ist. Und sie erkennen die Schuld plötzlich als riesengroß. Sie sind bestürzt über das, was sie sehen. Sie sind richtig bestürzt darüber. Und das ist ein heilsamer Zerbruch. Wir reden kaum mehr heute in der Gemeinde über Zerbruch, über Zerbruchphasen. Der Watchmeni, jemand, den ich sehr schätze, der das Buch geschrieben hat, Freiheit durch Zerbruch. Freiheit durch Zerbruch. Und da zucken wir vielleicht heute zusammen und denken, nein. Nein, wir wollen nicht zerbrochen werden. Aber manchmal ist es nötig, dass wir einen Zerbruch erleben. Und das steht am Anfang vor einer Erweckung. Das Wort Gottes, das wirkt, und dann passiert ein Zerbruch. Sie hören, was im Gesetz steht, es kommt nicht dazu, hey, wir haben so vieles geschafft. Wir schaffen uns zukünftige. Nein, wir haben es total verbockt. Das ist die Aussage. Wir haben es total verbockt. Ja, wir haben da, was nicht gut ist. Erweckung ist nicht, wir ignorieren Schuld. Erweckung ist nicht, wir tun Schuld schönreden oder auf andere abwälzen. Erweckung ist nicht im Verharmlosen von Schuld und sich rechtfertigen in der Schuld oder im Verletztsein. Erweckung ist ganz etwas anderes. Erweckung ist ganz auf einer anderen Ebene. Sie erkennen, ja, Gott, also jetzt muss man sehen, was da Ihnen vorgelesen ist, oder? Gott hat uns rausgerettet aus Ägypten, hat Ägypten gestraft für das, was wir dort hier erlebt haben. Ja, die Ägypter haben furchtbare Gerichte müssen erleben, dass wir rauskommen, sie umkommen. Gott hat das Rote Meer geholt, sie sind umgekommen, die Armee ist umgekommen, wir sind durchgekommen, Gott hat uns befreit. Aber wir waren ungehorsam, wir waren unverschämt, wir haben Gott verachtet und wir haben vor allem seine Propheten, die ihnen, dem Volk Israel, später ins Gewissen geredet hat. Die hat man nicht gern gehabt, weil sie ins Gewissen geredet hat. Das ist heute noch so. Leute, die uns ins Gewissen reden, das beschwert uns. Und in der Psychologie sind wir ja an dem Punkt, wo wir sagen, das beschwert uns so sehr, dass wir krank werden, dass wir psychisch krank werden. Ja, wir werden sehen, es geht um ganz etwas anderes. Du riefst sie zur Besinnung. Das ist jetzt die Aussage aus dem Kapitel 9 schon. Das nehmen wir dann noch einmal Sondertüre. Zur Besinnung. Sie sollen umkehren und sich an dein Gesetz halten. Doch sie waren zu stolz und folgten deinen Weisungen nicht. Sie stellen sich taub. Du gabst sie in die Gewalt fremder Völker. Ja, darum sind wir in die babylonische Gefangenschaft gekommen. Darum geht es so dreckig. Und zu dem Zeitpunkt, wie wir es immer noch sehen, heute Juden, das steht so im Kapitel 7, glaube ich, immer noch in Abbruchhäusern gewohnt. Dann ist es nicht gut gegangen. Sie haben jetzt Mauer aufgebaut. Ja, aber sie wohnen nicht gut und nicht feudal. Und jetzt, anstatt dass Anklage kommt, Gott, wo bist du? Gott von der Gnade und von der Liebe, kommt ganz etwas anderes. Das kommt Einsicht. Das ist Erweckung. Anstatt Anklage, Einsicht. Du bist gerecht in allem, was du über uns gebracht hast. Denn du hast Recht getan. Wir sind gottlos gewesen. Das ist eine Erweckung. Das ist der Weckruf, den Gott heute noch tun möchte. In die Welt raus. Aber es geht wieder. Aber weil du Erbarmen hattest, wolltest du sie nicht vernichten, denn du bist gnädig und barmherzig. Du hältst dich an deinem Bund mit uns. Und deine Liebe hört niemals auf. Ja, das ist das eine, oder? Gott deckt Schuld nicht auf, um uns fertig zu machen. Viele meinen, Gott deckt uns, um uns in die Psyche zu bringen. Gott deckt uns, um uns fertig zu machen. Ich komme nicht klar, wenn über Schuld geredet wird. Nein, wir müssen uns bewusst werden, um uns bußfertig zu machen. Um uns bußfertig zu machen, um uns reich zu machen. Es geht darum, dass das Volk Israel ja aus der Welt war. Wozu sind sie denn aus der Welt gewesen? Damit sie sollen gesegnet werden und ein Segen sein. Das muss man einfach sehen, der ganze Hintergrund. Sie sind gesegnet worden, um ein Segen zu sein. Sie sind gesegnet worden, um ein Segen zu sein für die ganze Welt. Und genau das will Gott dranbleiben. Die sollen gesegnet werden und die sollen ein Segen sein für alle Nationen. Und das möchte er auch uns als Gemeinde. Gott zeigt nicht einfach erbarmungslos Schuld auf. Nein, er ist ein Gott voll für Erbarmen. Das hat auch das Volk Israel erkannt. Manchmal führt er in Zerbruch hinein. Sondern voll Erbarmen zeigt er uns den Ausweg aus der Schuld. Und darum kommt nachher im Kapitel 8 die Aussage: Hey, seid bitte nicht traurig. Ach, jetzt wird alles durch. Ja, ist alles gut, alles gut. Nein, Gott hat jederzeit, ich weiß nicht wie viel, 100 Mal kommt in der Bibel vor, fürchtet euch nicht. Und ihr könnt das nachlesen, das ist immer an Menschen gerichtet, die Gott gefürchtet haben. Das ist immer aus einer Gottesvorkommen. Nicht, weil Menschen sich so, das geht mir nicht an, das betrifft mich nicht, ich bin schon im Recht. Dort hier ist das nicht passiert, sondern dort, wo Gott reingebrett hat und eben eine Schuld aufdeckt hat. Aber jetzt kommt der Nehemia und sagt, seid nicht traurig, weint nicht, heute ist ein Festtag, er gehört dem Herrn, lasst den Mut nicht senken, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ich habe festgestellt, es gibt Menschen, die denken, sie sind völlig okay. Sie hatten keine Schuld und keine Vergebung. Sie hatten keine Schuld in ihrem Leben und keine Vergebung nötig. Und es gibt Menschen, die leiden so sehr unter ihrer Schuld. Unter dem, was sie nicht gut tun. Und schon wieder bin ich in Sünde hineingegangen. Und beide irren sich, wenn sie meinen, es muss so sein. Oder es ist richtig so. Der Vers hier sagt Folgendes. Jetzt mache ich eine kurze Wortstudie, die zwei Wörter. Das Wort Freude, das hier vorkommt, kommt nur zweimal. Das Hebräische kennt ganz viele Wörter für Freude. Das muss man sehen. Viel mehr, wieder mehr. Ganz viele Wörter. Aber das kommt nur zweimal in der Bibel vor. Das eine Mal ist dort, wo die Bundeslade reinkommt, nach Jerusalem zurückkommt. Und der David tanzt vor Freude vor dieser Bundeslade. Es ist Chedwa. Und es ist eine göttliche Eigenschaft. Es ist die göttliche Eigenschaft, Freude. Das ist interessant, wir kennen alle das Wort Enthusiasmus. Und das ist hier im Griechischen verwandt. Vom griechischen Enthusiasmus bedeutet ja Entheos. Also kommt von dem her, das heisst Gott in sich habend. Oder wir können es auch sagen, Gott begeistert. Nicht vom neuen Haus begeistert. Vom schönen Weihnachtsgeschenk begeistert, von der schönen Ferien begeistert, sondern Gott begeistert. Und das geht es auch mal. Hey, es ist eine andere Begeisterung. Es ist Gott in sich haben. Und es ist interessant, das ist eure Stärke. Stärke, Das Wort bedeutet übersetzt, wortwörtlich, Bollwerk, Schutz, Festung, Zuflucht. Das bedeutet für das Volk Israel in dieser Situation, schaut, wir haben die Mauern bauen, aber nicht das ist unser eigentlicher Schutz, sondern Gott in uns. Die Freude über die Rettung, Freude, dass wir zum Volk Gottes dürfen gehören. Und das ist unser Schutz, unser Bollwerk, unser Zufluchtsort, auch wenn es uns total dreckig geht. Und wenn uns die Schuld und der Satan noch so sehr verklagt, das ist unser Zufluchtsort. Merken wir, jetzt geht es um eine geistliche Dimension, die hier reingeführt wird. Da müssen wir stark werden. Und die Freude an Gott, an seiner Gnade, soll immer grösser werden. Die Sicherheit und Kraft von ihm. Dann feierten sie ein grosses Freudenfest. Und sie aßen und tranken, und darum wollte ich jetzt nicht 6 Stunden machen, sondern euch entlohnen, dass ihr heute heimgehen könnt und mit frohem Herz euren Sonntagsbraten essen. Und auch, und das fing eben hier so spannend, und sie teilten, wie es vorgelesen wurde. Plötzlich für sie das anfangen, umsetzen, die Veränderung. Sie für es anfangen, umsetzen. Und wir merken einfach etwas, ja. Es geht um die Sicherheit in Gott. Und ich wünsche, dass wir so sehr, dass wir das heute Morgen verstanden haben, die Sicherheit, die Freude am Herrn ist unsere Stärke, ist unser Bauwerk, ist unser Zufluchtsort. Jetzt gerade, wenn wir in die Adventszeit hineingehen, dass es nicht eben irgendwelche schöne Kerzli und was weiß ich was ist, das ist eine Sache, das darf uns auch erfreuen. Aber es eigentliche Freude ist, dass Gott in uns Sicherheit ist, Vergebung ist, das ewige Leben ist. Dass wir eingeschrieben sind im Buch vom Leben. Und dann kommen stürmische Zeiten. Ja, und die kommen ganz sicher. Niemand ist ausgeschlossen. Ganz sicher nicht. Aber dann kommt ein Frieden in uns, der höher ist als alle Vernunft. Und das wünsche ich uns. Amen.